NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Juni 1936, der Todestag des russischen Schriftstellers Maxim Gorki.
Die Schriftsteller der Sowjetunion, sie wissen, für wen sie schreiben. Der Leser nennt sie Ingenieure der Seele. Solch eine Einheit hat es noch nie gegeben.
Hehre Worte. Maxim Gorki ruft im Auftrag Josef Stalins in Moskau den Kongress der Sowjetschriftsteller ins Leben. Ingenieure der Seele nennt auch Diktator Stalin die Literaten und Gorki ist für ihn der Wichtigste. Als der prominente Schriftsteller stirbt, trauert ganz Russland. Obwohl eigentlich Sommer, ist der Himmel grau, ein düsterer Tag, es regnet in Strömen. Sein Leichnam wird im Kolonnisaal Doma Sajusow im Säulensaal des All-Unionshauses in Moskau aufgebahrt. Stundenlang stehen die Menschen in einer endlosen Schlange, um von ihrem Maxim Gorki Abschied zu nehmen. Beigesetzt wird er an der Kremlmauer, keinem anderen Schriftsteller ist diese Ehre bisher zuteil geworden. Die Beerdigung ein Staatsakt. Stalin höchstpersönlich trägt mit anderen Mitgliedern des Politbüros die Urne durch den Alexandergarten zum Roten Platz.
Nach allem, was wir jetzt wissen, wollte er sich eigentlich nicht mit Politik beschäftigen. Aber da gab es Stalin, dem durfte man nicht widersprechen. Und Gorki musste auch an seine Kinder und Enkel denken.
Sagt Larissa Alexandrowna, die im Zentrum Moskaus im Gorki-Haus, wo noch alles erhalten ist, wie zu seinen Lebzeiten, die Besucher zurückversetzt in die 30er Jahre. In die Jahre des Aufbruchs, aber auch des großen Terrors.
Stalin hat Gorki zurückgeholt. Warum? Er brauchte Schriftsteller, um die Menschen zu begeistern, um die UdSSR aufzubauen, um die Wirtschaft anzukurbeln.
In seinen frühen Romanen und Erzählungen hat er sich stets für die kleinen Leute, für die Armen und Unterdrückten eingesetzt.
Da bist du zum Beispiel mit einem Dampfer hergekommen. Der Dampf hat dich hergebracht. Während ich in meiner Jugend selber mit meinen eigenen Kräften die Frachtkähne gezogen habe, die Wolga stromauf. Der Kahn lief auf dem Wasser, ich das Ufer entlang. Barfuß, über spitze Steine, über Geröll und so von Sonnenaufgang bis nachts. Die Sonne verbrennt mir den Nacken, der Kopf glüht wie ein Kessel. Aber du gehst und gehst, vornübergebeugt, das Kinn fast auf der Erde, bis du im Ziegurt zusammenbrichst. Und dich darüber noch freust.
Nun soll Gorki im Dienste des neuen Staates die Massen begeistern. Der erste Fünfjahresplan ist aufgestellt. Stalin will eine Industrienation erschaffen, ein Land aus Stahl und Eisen. Alle Bedenken über Bord werfend, stimmt Gorki eine Rückkehr aus dem Exil nach Russland zu. Und so schließt er mit dem Teufel, mit Stalin persönlich, einen Pakt. Dazu der Gorki-Kenner Pavel Basinski.
Es gab eine Art Vertrag zwischen den beiden. Gorki glaubte zuerst, er könne jederzeit wieder emigrieren nach Italien. Aber plötzlich, 1931, sagte Stalin, bleiben Sie hier, nicht mehr ausreisen. Das war dann so etwas wie ein Arrest.
Wer war Maxim Gorki? Ein großer Humanist? Einer, der am Ende seine Ideale verrät? Sicherlich einer der wichtigsten Schriftsteller des letzten Jahrhunderts und dennoch eine tragische Figur, auf jeden Fall ein Mensch voller Geheimnisse und Widersprüche.
Ich bin mit Unrast in der Seele geboren. Mein Schicksal ist es, ein Vagabund zu sein. Überallhin bin ich gewandert, doch kann ich keinen Trost finden. Alles ist mir zuwider. Städte, Dörfer, Menschen aller Art.
Alexei Maximowitsch Peschkow, so heißt er eigentlich, wird 1868 in Nischni Nowgorod an der Wolga in ärmlichen Verhältnissen geboren. Mit 11 Jahren ist er vollweise. Der Großvater prügelt ihn, Gorki flieht, verdingt sich als Dockarbeiter, Schiffskoch, Matrose, Schuhmacher, Maurer. Ein Heimatloser, der sich aus Verzweiflung im Alter von 20 Jahren erschießen will, aber nur seine Lunge trifft, zeitlebens leidet er darunter. Dann die Wende. Als Autodidakt, denn er hat keine Schulausbildung, entdeckt er plötzlich seine Lust am Schreiben.
Er war der Klügste überhaupt. Er hatte einen hinreißenden Intellekt, ein unglaubliches Gedächtnis. Und er war gut aussehend, mit ganz, ganz blauen Augen.
Dem hochtalentierten, ehrgeizigen jungen Mann gelingt 1892 mit seiner Erzählung Makatschudra der Durchbruch. Fortan nennt er sich Gorki, zu Deutsch der Bittere. Es folgen Erzählungen, Romane und Theaterstücke wie Nachtasyl, Kleinbürger oder Sommergäste.
Wir sind Sommergäste in unserem Land, wir gehören nirgendwo hin. Wir tun nichts, wir reden nur schrecklich viel.
Du selbst bist der beste Beweis für die
Wir
Richtigkeit
reden von der Tragik des Lebens und kennen das Leben gar nicht. Wir jammern, klagen, stöhnen.
Ein kometenhafter Aufstieg, aber seine Schriften gefallen dem Zaren nicht. Gorki wird verhaftet, gilt als Revolutionär, muss fliehen. Siebzehn Jahre bleibt Gorki insgesamt im Exil, vorwiegend in Italien. Der anerkannte russische Schriftsteller residiert weltoffen. Halb Revolutionär, halb Lebemann heißt er in seinem Haus viele willkommen. Schriftsteller, Maler und Immigranten. Capri und später Sorrent sind Anlaufstellen für russische Komponisten und Sänger wie Fjodor Schaljapin.
Aber es reichte ihm nicht. Nur Immigrant zu sein war nicht genug. Schaljapin konnte überall auftreten, in jedem Opernhaus. Aber Gorki kannte keine Fremdsprache. Er schrieb nur auf Russisch.
Und das Geld im schönen Italien wird knapp. Zudem scheinen ihm die Themen, der Verfall der russischen Gesellschaft vor der Revolution, auszugehen. Und so folgt er 1928, kurz vor seinem 60. Geburtstag, nach langem Zögern der Aufforderung Josef Stalins, der Diktator hat mittlerweile die Macht erobert, beim Aufbau der großen Sowjetunion zu helfen. Ein grandioser Empfang wird dem hochgewachsenen, hageren Mann mit dem unverkennbaren Schnauzbart beschert. Der Revolutionär aus dem Ausland, nun ein Nationalheiliger. Endlich zurückgekehrt, endlich wieder daheim.
Dieses Haus hier hat ihm nicht gefallen. Er wollte in Moskau in einer ganz normalen Wohnung leben. Doch Stalin sagte, ein Schriftsteller von ihrem Rang sollte eine würdige Bleibe haben. Aber letztendlich war es für ihn ein goldener Käfig.
Die herrschaftliche Villa an der Ulica Nikitskaja in Moskau, eines der schönsten Jugendstilhäuser Russlands, wird Gorki zugewiesen. Dieser enthält sich fortan, jetzt unter Stalins Aufsicht, jeglicher Gesellschaftskritik. Durch seine persönliche Beziehung zu Lenin konnte er viele Intellektuelle vor Verbannung und Tod retten. Unter Stalin ist dies schwieriger, das Verhältnis gespannt.
Es gibt nur ein Foto, auf dem sie zu sehen sind. Stalin und Gorki, wie sie sich gegenseitig anlächeln. Aber das ist nur eine Fotomontage.
Auf anderen Fotografien schaut Gorki demonstrativ weg, bemüht um Distanz zum Diktator. Der aber kommt regelmäßig in die Villa, die heute als Museum noch immer Besucher anlockt. Der Eintritt ist frei. Ein Zeichen dafür, dass Gorki auch im neuen Russland weiterhin als Staatsschriftsteller gilt.
Stalin war oft hier. Er kam mit seinem eigenen Personal, brachte sein Essen mit. Er hatte ja immer Angst, man könnte ihn vergiften. Dort hinten am Tisch war sein fester Platz. Rechts von ihm saß Gorki.
Unter ihnen noch der Erfüllungsgehilfe des Roten Terrors, Geheimdienstchef Genrich Jagoda, bei dem sich Gorki für inhaftierte Kollegen einsetzt. Dies im Geheimen. Nach außen hin funktioniert er jetzt als Propagandaschriftsteller. Seine kitschigen Pamphlete werden in den Zeitungen gedruckt.
Die Rote Armee ist nicht nur Kampfkraft, sondern auch Kulturkraft. Nicht nur Verteidiger des Volkes, sondern auch dessen Lehrer.
Gorki reist durchs Land, will nur Positives sehen. Er ist begeistert von der Kollektivierung der Landwirtschaft, obwohl die Bauern deportiert und oftmals brutal ermordet werden. Sein sonst so scharfer Blick trübt sich ein. Leicht lässt er sich täuschen. Als er die Straflager auf den Salawki-Inseln im hohen Norden besichtigt, wo Tausende verhungern, erfrieren, hingerichtet werden, schreibt er, anscheinend ahnungslos,
ich habe Menschen getroffen, die sogar nach Verbüßung ihrer Strafe auf der Insel blieben, weil sie ihre Arbeit leidenschaftlich liebten.
Nicht nur russische Immigranten sind entsetzt, auch seine Freunde reagieren fassungslos. Erst in den 70er Jahren erfährt die Weltöffentlichkeit, was in den Lagern wirklich passiert. Durch Alexander Solschenizins Roman Archipel Gulag. Worauf er sich eingelassen hat, wird Gorki im Mai 1934 plötzlich klar. Sein Sohn Maxim, ein begeisterter Sportler, stirbt unerwartet innerhalb von 2 Tagen an einer Lungenentzündung. Ein natürlicher Tod, selbst Gorki zweifelt.
Das war Mord. Maxim hatte eine sehr schöne Frau und in die verliebte sich der Geheimdienstchef Jagoda.
Vermutet Larissa vom Gorki-Haus in Moskau. Der Verlust des geliebten Sohnes trifft ihn hart, dennoch macht Gorki weiter. Im Sinne der großen Aufgabe tritt er in Fabriken oder Kolchosen auf.
Ihr seid die junge Garde der Arbeiter und Bauern. Ihr seid nicht nur Arbeiter, sondern auch eure eigenen Herren. Ihr habt die Kraft, alles, was ihr wollt, zu erreichen.
Die große Sowjetunion in diesen Jahren wird der Grundstein gelegt und Gorki hilft kräftig mit.
Alles, was der Arbeiter schafft, schafft er für sich selbst, für den kommenden Tag. Je heißer die Liebe zu seiner Arbeit, umso erhabener ist er.
Stalin honoriert dies alles. Fühlt sich Gorki geschmeichelt? Ist es Eitelkeit oder blanke Angst? Zahlreiche Kollegen verschwinden plötzlich, werden gefoltert, verschleppt, getötet. Die Grausamkeit des Despoten kennt keine Logik. Gorki, der Vorzeigeschriftsteller, auch er in der Hand Stalins.
Das ist offensichtlich. Gorki hatte Angst vor ihm.
Sagt der Gorki-Experte Pavel Basinski. Gorki wird mit Auszeichnungen überhäuft wie kein anderer seiner Zunft. Seine Heimatstadt Nizhny Novgorod wird nach ihm benannt. Unzählige Plätze und Straßen erhalten seinen Namen. Es gibt Gorki-Fabriken, Kulturhäuser, Gorki-Theater.
In der Schule mussten Generationen von Schülern seine Verse auswendig lernen. Er war Begründer des sozialistischen Realismus. Er war der Schriftsteller Nummer 1 in der sowjetischen Literatur.
Nach und nach aber verlassen den sogenannten Sturmvogel der Revolution die Kräfte. Im Mai 1936 verschlechtert sich sein Gesundheitszustand. Der Todeskampf zieht sich über Wochen hin. Die Pravda veröffentlicht täglich Bulletins. Am 18. Juni 1936 stirbt Maxim Gorki. Seine letzten Worte sind:
Ende des Romans. Ende des Helden. Ende des Schriftstellers.
Aber auch posthum dient Gorki weiterhin Stalin. Die Ärzte und Krankenschwestern, die den Schriftsteller bis zum Schluss pflegen, sein Privatsekretär und der mittlerweile wohl zu mächtige Geheimdienstchef Jagoda, sie werden in einem Schauprozess des Mordes an Gorki angeklagt und hingerichtet. Stalin lässt verlauten, der von allen geliebte Autor sei von diesen Landesverrätern ermordet worden.
Es gibt viele Gerüchte über seinen Tod, aber keines stimmt. Man musste ihn nicht umbringen. Er war am Ende nur noch ein kranker Mensch.
Neben einem umfangreichen Werk als Schriftsteller hinterlässt Maxim Gorki über 20.000 Briefe und unzählige, auch poetische Lebensweisheiten.
Alles, was schön ist, bleibt schön, auch wenn es welkt. Und unsere Liebe bleibt als Liebe existent. Sie bleibt bestehen, auch wenn wir längst nicht mehr auf dieser Welt sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Hermann Krause an Maxim Gorki, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.